Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 22. September. Zeit fürs Rabe Info heute mit folgenden Themen: Unterstützung beim Coming Out. Neues Beratungsangebot für homo- und bisexuelle Männer. Schweizer Medien in der Kritik, Parteien äußern sich zur Medienlandschaft. Und 200.000 Menschen vor Zwangsräumung, Nigeria will seine Küste aufwerten. Am Mikrofon begleitet Sie Cheyenne Mackay, schön sind Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Trotz weltweiten Protesten wurde Troy Davis im amerikanischen Bundesstaat Georgia hingerichtet. Gestern wurde das Urteil gegen den mutmaßlichen Polizistenmörder vollstreckt. Seine Verurteilung vor 20 Jahren gilt als höchst umstritten. Die Anwälte von Troy Davis zeigten sich von der Unschuld ihres Mandanten überzeugt. Mehrfach konnten sie seine Hinrichtung hinauszögern. Nun aber hat das amerikanische oberste Gericht eine erneute Aufschiebung abgelehnt. Mit einigen Stunden Verzögerung wurde er mit einer Giftspritze hingerichtet. Die Too-Big-to-Fail-Vorlage kommt durch. Der Nationalrat hat heute beschlossen, die Vorlage nicht zu verwässern. Er folgte dem Bundesrat und dem Ständerat. Das bedeutet, die systemrelevanten Grossbanken müssen in Zukunft mehr Eigenkapital haben. Damit sind die Grossbanken gemeint, welche die Schweizer Wirtschaft zum Abstürzen bringen könnten. Die SVP wollte im Sinne der Grossbanken die Vorlage abschwächen. Linken und Grünen ging die Vorlage zu wenig weit. Nun haben sie auf ihre Einwände verzichtet. Einige Details müssen noch einmal vom Ständerat verabschiedet werden, dann sollten endlich Mittel geschaffen werden, damit die Gefahr eines massiven Bankencrashs verringert werden kann. Der Ständerat beugte sich heute Morgen erneut über die Armeevorlage. Er beharrt auf der Sonderfinanzierung von Kampfflugzeugen. Entgegen dem Nationalrat entschied er sich dafür, neue Flugzeuge nicht mit dem ordentlichen Budget zu finanzieren. Somit steigen die Chancen, dass das Volk doch noch über neue Kampfflugzeuge entscheiden kann. Die bürgerlich-konservative Mehrheit im Nationalrat wollte dem Stimmvolk diese Möglichkeit entziehen. Wie die Kampfflugzeuge dann aber konkret finanziert werden müssten, war ihnen auch nicht ganz klar. Das neue Motorfahrzeugsteuergesetz soll übernächstes Jahr in Kraft treten. Das beantragt der Berner Regierungsrat nun definitiv. Der Hauptgrund, die Abstimmung über die neue Steuerregelung, wird voraussichtlich wiederholt. Wegen einem zu knappen Resultat wurde erfolgreich Beschwerde eingereicht. Eigentlich hätte nachgezählt werden müssen. Viele Stimmzettel waren aber schon von gewissen Gemeinden vernichtet worden, also muss neu abgestimmt werden. Das Ergebnis hat dann Einfluss darauf, wie hoch in Zukunft Autosteuern sein werden. Zudem muss noch einmal darüber abgestimmt werden, ob umweltfreundliche Autos in Zukunft weniger Steuer zahlen. Es hätte komplizierte bürokratische Konsequenzen, würde sich die Stimmbevölkerung anders entscheiden als bei der ersten Abstimmung. Deshalb will der Regierungsrat mit der Einführung des neuen Gesetzes zuwarten. Das letzte Wort zum Einführungstermin des neuen Steuergesetzes hat im November der Grosse Rat. Die Stadt Bern betreibt seit 10 Jahren erfolgreich Fuß- und Veloverkehrsförderung. Die zuständige Fachstelle zieht Bilanz. Jeder dritte Weg wird in Bern zu Fuß zurückgelegt, jeder zehnte mit dem Velo. Die Fachstelle zeigt sich damit im Moment zufrieden. Längerfristig möchte sie gerne Verhältnisse wie in Kopenhagen schaffen. In der dänischen Hauptstadt nimmt mehr als ein Drittel der Bevölkerung das Velo, wenn sie in der Stadt unterwegs ist. Die Stadt Bern zeigt sich in dieser Beziehung optimistisch. Mit neuen Massnahmen soll der Verkehr noch Fußgänger- und Velofahrerinnen freundlicher werden. Einerseits werden straßenbauliche Massnahmen ergriffen, andererseits sollen zusätzliche Veloverleihstationen entstehen. Das Budget für die Langsamverkehrsförderung wurde dieses Jahr deshalb erhöht. Wir kommen noch zum Wetter. Wir befinden uns mitten im Altweibersommer, das heißt, es bleibt sonnig und relativ warm bei Temperaturen um die 20 Grad. Auch morgen Freitag und am Wochenende erwartet uns dieses spätsommerliche Wetter. Am Morgen kann es zuweilen Hochnebel haben, danach wird es jeweils sonnig und warm. Das Thermometer kann noch einmal auf bis zu 23 Grad klettern. Übrigens hat der Altweibersommer nichts mit alten Weibern zu tun. Der Begriff stammt aus dem Althochdeutschen. Mit Weiben bezeichnete man früher das Weben von Spinnennetzen. Im September sieht man häufig die Spinnweben der sogenannten Baldachinspinne. Das sind die gespenstisch anmutenden Spinnweben, die man oft im Morgentau sieht. Spinnweben, die leicht über dem Boden zu schweben scheinen. Das sind also die Altweiber. Ganz umstritten ist der Begriff aber deshalb nicht. 1989 klagte jemand vor dem Landgericht Darmstadt. Mit der häufigen Verwendung des Begriffs durch die Medien würden die Persönlichkeitsrechte von älteren Damen verletzt. Das Gericht lehnte die Klage ab. Aus juristischer Sicht ist es also politisch korrekt, wenn wir das momentane Wetter als Altweibersommer bezeichnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Du bist du.ch, so heißt die neue Beratungsplattform der AIDS-Hilfe Schweiz. Die Internetplattform will homo- und bisexuellen Männern Hilfe anbieten bei ihrem Coming-out. Hilfe leistet ein Beraterteam von gleichaltrigen homo- und bisexuellen Männern, unterstützt und ausgebildet vom Checkpoint Zürich, dem medizinischen Gesundheitszentrum für schwule Männer. Warum es dieses Angebot braucht und warum die AIDS-Hilfe Schweiz es unterstützt, im Beitrag von Wilma Rall.
Hast du Fragen zum Thema Homo- oder Bisexualität? Willst du mehr über Coming-out, Liebe oder Sex wissen? Frag die Jungs aus unserem Beratungsteam. Sie sind in deinem Alter, schwul oder bisexuell, haben Erfahrungen mit dem Coming-out und geben dir gerne Auskunft. So der Einleitungstext der neuen Beratungsplattform im Internet dubistdu.ch. Bettina Meschli von der AIDS-Hilfe Schweiz erklärt, wie es funktioniert.
Das ist ganz einfach. Da kann man im Internet auf dubistdu.ch gehen. Dort stellen sich die jungen Berater aus der ganzen Deutschschweiz vor und man kann einfach und auch anonym einem dieser jungen Berater eine E-Mail schicken und so kommt dann der Kontakt zustande. Die Beratung ist dann entweder online oder es können auch, falls gewünscht wird, Treffen stattfinden.
Einer dieser jungen Berater ist Markus Traxel. Seine Motivation, bei diesem Projekt mitzuhelfen, schöpft Manuel Traxel aus seinen eigenen Erfahrungen. Er meint, er hätte diese Hilfe sehr gerne in Anspruch genommen, wenn sie es damals schon gegeben hätte.
Sich mit jemandem austauschen zu können, der die gleichen Ängste oder Probleme hat und auch einfach über die Gedanken zu sprechen und zu sehen, dass es noch mehr gibt von Homosexuellen.
Vor allem bei Jugendlichen habe man als Homosexueller einen sehr schweren Stand. Homosexualität sei immer noch sehr negativ behaftet.
Ja, ich denke, speziell in diesem Alter, wo Schwuchtel oder Homo als Schimpfwort gebraucht werden und so wird die Homosexualität in ein negatives Bild gezerrt. Und deshalb glaube ich auch, dass man Angst davor hat, ausgestoßen zu werden, zu einer Minderheit gehören wird. Und dadurch kann es problematisch werden.
Diese Angst, ausgestoßen zu werden, belastet die psychische Gesundheit der jungen Männer und verunmöglichen ein gutes Coming-out. Das wiederum trägt laut Bettina Meschli indirekt dazu bei, dass die HIV-Ansteckungszahlen bei homosexuellen Männern immer noch sehr hoch sind. Deshalb unterstütze die AIDS-Hilfe Schweiz das Projekt.
Das Coming-out ist ein sehr heikler Prozess in der Biografie dieser Männer. Und wir wissen einfach, wenn diese Männer mit ihrer sexuellen Orientierung im Reinen sind, dann schützen sie sich auch besser vor HIV und vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Leute, die gut mit ihrer Sexualität leben können, die sind auch besser erreichbar für Präventionsbotschaften. Benutzen das Kondom dann, die schützen sich.
Auch Markus Draxl meint, mit dieser Plattform könne man das Problem bei der Wurzel anpacken, bei der Angst vor dem Coming Out. Angst davor, dass diese Beratungen ihn persönlich stark belasten könnten, hat Manuel Draxl nicht.
Ich habe schon in einem Job gearbeitet, der mit ähnlichen Situationen zu tun hat. Deshalb bin ich persönlich da jetzt ein bisschen schon abgehärtet, sage ich mal. Aber natürlich denkt man dann über solche Geschichten nach, wenn man etwas erzählt bekommt, das man selbst auch erlebt hat. Man denkt darüber nach und denkt an die eigenen Erfahrungen zurück, was nicht immer schön ist. Aber ich glaube, man kann sich gut distanzieren. Also die Empathie ist da, aber die Distanz auch. Was auch wichtig ist, finde ich.
Wie man solche Beratungsgespräche führen muss, Mailberatungen macht und aktiv zuhört, das haben die jungen Berater in einer zweitägigen fachlichen Schulung gelernt. Bei Fragen können sie sich stets an die Experten wenden. Alle sind sehr motiviert und freuen sich auf ihre Aufgabe. Ihr größter Wunsch aber ist, dass es Plattformen wie dubistdu.ch bald einmal nicht mehr braucht, weil junge homosexuelle Männer keine Angst mehr vor ihrem Coming-out haben.
Mehr Informationen zum Projekt findet man auf den Webseiten der AIDS-Hilfe Schweiz und dem Checkpoint Zürich. Der direkte Link zur Beratungsplattform ist www.du-bist-du.ch.
95,6. Rabe Info.
Die Medienpolitik ist kein Thema, das im Vorfeld der Parlamentswahlen für Wirbel sorgt. Sie gehört nicht zu den Themen, die die Gemüter der Wählerinnen und Wähler bewegen. Trotzdem ist eine vielfältige Presselandschaft überaus zentral für jede funktionierende Demokratie. Deshalb haben die Schweizer Mediengewerkschaft SSM und das Medienmagazin Editor und Klartext bei den größten Schweizer Parteien nachgefragt, was für eine Medienpolitik sie sich wünschen. Wilma Rall.
Die Schweizer Medienlandschaft ist im Umbruch. Die Gratiszeitungen, aber auch die rasant wachsende Bedeutung von Internet, Social Media und Multimedia verändern den Markt und stellen die Medien vor große Herausforderungen. Aber auch die Politik ist gefordert. Sie muss gute Rahmenbedingungen schaffen, um Vielfalt und Qualität der Medien zu fördern. Und gerade dort scheint es im Moment zu hapern, wie eine Umfrage bei den 9 grössten Schweizer Parteien ergab.
Die Kritikpunkte der Parteien waren, dass sie Fragen an die Qualität, an die journalistische Qualität der Medien haben. Sie haben Bedenken zum laufenden Konzentrationsprozess, das heißt, dass es immer weniger Medienhäuser, Medienunternehmen gibt, immer weniger Titel. Und sie haben auch gewisse inhaltliche Bedenken gegenüber gewissen Online-Medien, gewisse Bedenken, dass immer mehr leichtere Stoffe und weniger ernsthafte, demokratierelevante Stoffe in den Medien publiziert, diskutiert werden.
Sagt Philipp Kurni, Chefredaktor des Medienmagazins Editor und Klartext, das gemeinsam mit der Mediengewerkschaft SSM die Umfrage durchgeführt hat. Fast alle befragten Parteien außer der FDP haben die Schweizer Medienlandschaft scharf kritisiert. Erfreulicherweise aber war es eine konstruktive Kritik, meint Philipp Kurni.
Das hat mich positiv erstaunt, weil ich denke, dass ich mich mit der Funktion, mit der Qualität des Journalismus auseinandergesetzt habe und nicht nur, was bringt uns Parteien mehr oder weniger oder wo kommen wir gut oder schlecht weg, sondern schon auch sich mit der Rolle der Medien in der Demokratie, mit den notwendigen Leistungen der Medien, des Journalismus in der Demokratie auseinandergesetzt haben.
Erstaunt war Philipp Kurni auch über die breite Unterstützung für die staatliche Medienförderung. Außer der SVP und der FDP seien alle Parteien der Meinung, dass der Staat die elektronischen, aber auch die Printmedien finanziell unterstützen müsse.
Ich denke, das kann man auch so interpretieren, dass die Medienlandschaft Schweiz so klein ist und durch die Viersprachigkeit geprägt ist, dass eben die meisten Parteien sehen, dass in diesem kleinen Markt ein reines Marktsystem keine Leistung bringen kann, die ist nicht zu finanzieren, nur über den Markt, und das vor allem aus Rücksicht auf die kleineren Sprachgruppen in der Schweiz, also Tessin, Westschweiz, romanisches Gebiet, dass da unbedingt auch öffentliche Beihilfen nötig sind. Von daher ist eigentlich diese relativ große Einigkeit bis ins bürgerliche Mittellager erstaunlich, aber auch erklärbar.
Weitaus am meisten staatliche Gelder erhält die SRG, die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft. Die SRG unterhält in allen Sprachregionen 3 Radio- und mindestens 2 Fernsehprogramme. Damit erfüllt sie ihren in der Verfassung festgeschriebenen Service-Public-Auftrag. Auch das wird im Grundsatz von allen Parteien befürwortet.
Es gibt da aber einen ganz klaren Graben. SVP und FDP stellen diesen Auftrag an die SRG in Frage. Sie wollen diesen Auftrag reduzieren, die SRG vom Programm her einschränken. Sie wollen ihr auch weniger Gebühren zugestehen. Währenddem, jetzt zumindest nach den Antworten in der Umfrage, alle anderen Parteien grundsätzlich hinter dem aktuellen Auftrag und auch dem System der SRG stehen.
Für kontroversere Positionen sorgen indes die Pläne der SRG, ihr Internetangebot massiv auszubauen und es allenfalls auch mit Werbung zu finanzieren. In einem ohnehin schon hart umkämpften Markt stießen diese Pläne bei den Verlegern auf harsche Kritik. Auch die Parteien haben hier Bedenken, reagieren aber zurückhaltender.
Ich denke, das ist ein ziemlich heißes politisches Thema. Die Umfrage hat zumindest gezeigt, dass die Positionen in der Mitte da nicht ganz fest bezogen sind, dass vor allem die Frage der Werbung im Internet umstritten ist, wer unter Internet bei der SRG, aber dass, wie ja der Bundesrat, vor allem Bundesrätin Leut hat verlangt, die Diskussion weitergehen muss und dass sich die SRG und die Verleger selbst einigen sollten und nicht durch Gesetzesvorgaben eine Regelung aufgezwungen werden sollte.
Das sagt Philipp Kuhni, Chefredaktor des Medienmagazins Edito und Klartext. Die Resultate der Umfrage zur Medienpolitik bei den Schweizer Parteien findet man im Internet. Den Link dazu gibt's auf unserer Homepage rabe.ch in der Rubrik Info.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info vom Donnerstag, 22. September. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. 200.000 Menschen in Nigeria stehen vor dem Nichts. Ihre Häuser müssen Einkaufszentren, Kinos, Hotels und einem Freizeitpark weichen. Die nigerianische Regierung will damit die Stadt Bor-Akur aufpolieren. Doch es gibt kein neues Zuhause für die Bewohnerinnen und Bewohner der Uferquartiere der nigerianischen Stadt. Das ruft die Menschenrechtsorganisation Amnesty International auf den Plan. Sie fordert Nigeria auf, die Zwangsräumungen zu stoppen.
Die nigerianische Stadt Bor-Akur hat rund 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Knapp 10% von ihnen leben in einem der über 40 Uferquartieren. Diese Quartiere sind sogenannte informelle Siedlungen, auch Slums genannt. Die nigerianische Regierung will diese Quartiere am Meerufer nun aufwerten. Darum müssen 200.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, erklärt Sylvie Lang von Amnesty Schweiz.
Die sollen zwangsvertrieben werden, weil sie einem Geschäfts- und Freizeitzentrum Platz machen sollen. Also dort sollen Hotels, Bürokomplexe, ein Vergnügungspark und Wohnungen entstehen. Die Regierung des Bundesstaates sagt, dass sie die Quartiere zwangsräumen wollen, um mehr Hygiene und weniger Kriminalität zu schaffen. Und sie bauen dieses Projekt für das Wohl der ganzen Gemeinschaft.
Mit den Zwangsräumungen im nigerianischen Bor-Akur wurde bereits vor 2 Jahren begonnen. Damals mussten 17.000 Menschen ihre Häuser räumen und wurden von einem Tag auf den anderen obdachlos. Denn eine offizielle Ankündigung seitens der Regierung, wann die Bewohner nun das Quartier genau verlassen müssen, habe es nie gegeben.
Es gab immer wieder Gerüchte, dass diese Siedlung zwangsgeräumt werden soll. Und eine Woche vorher wurde die Zwangsräumung dann angekündigt, wobei man nie genau weiß, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit sie jetzt wirklich kommen. Die Behörden kamen praktisch ohne Vorwarnung in dieses Quartier und haben buchstäblich die Behausungen der Bewohnerinnen mit Bulldosen abgerissen. Also gewisse mussten wirklich ihre Habseligkeiten im letzten Moment retten und aus ihren Häusern rennen, als die bereits vor der Tür standen und die Häuser abrissen. Und viele von ihnen leben jetzt einfach in anderen informellen Siedlungen oder sind immer noch obdachlos.
Laut Amnesty International seien die Betroffenen nicht für ihre abgerissenen Behausungen entschädigt worden. Und man habe den meisten Menschen keinen neuen Ort angeboten, an dem sie leben könnten. Anscheinend besteht aber ein Stadtentwicklungsplan für Port-Arcourt, der regeln sollte, wie die nigerianische Regierung den Menschen hilft, welche ihre Quartiere verlassen müssen.
Es gibt einen Stadtentwicklungsplan von Port-Arcourt, den hat Amnesty International aber noch nicht gesehen bis jetzt. Und es gibt einen Vertrag der Bundesregierung mit dem Unternehmen, die dieses Projekt durchführen, wo festgehalten ist, dass allen Bewohnerinnen eine gewaltlose Evakuierung und Umsiedlung garantiert wird. Wie man aber am Beispiel des Quartiers Nyamanse, das 2009 zwangsgeräumt wurde, sieht, ist dies bis anhin nicht geschehen.
Steht dort auch drin, wo die Leute hin sollen?
Nein, darauf gibt es keine Hinweise. Es ist aber so, dass Zwangsräumungen respektive Räumungen nur durchgeführt werden dürfen, wenn gewisse internationale Standards berücksichtigt werden, zum Beispiel eben Information der Betroffenen, Konsultation, Entschädigung für Verluste und auch Umsiedlung. Und dies wurde bis anhin nicht berücksichtigt.
Deshalb fordert Amnesty International von der nigerianischen Regierung, dass sie keine Zwangsräumungen mehr durchführt. Außerdem sollen Zwangsräumungen in Nigeria per Gesetz verboten werden. Die Zwangsräumungen im nigerianischen Port-Arcourt seien kein Einzelfall. Laut Amnesty International wurden alleine in Nigeria über 2 Millionen Menschen unrechtmäßig aus ihrem Zuhause vertrieben. Weltweit leben über 1 Milliarde Menschen in informellen Siedlungen und Slums, und viele von ihnen seien von Zwangsräumungen bedroht.
Zwangsräumungen betreffen immer die ärmsten Bevölkerungsgruppen, die sowieso keinen Zugang zu Rechten haben, denn die kann man oft am leichtesten von der Landkarte wischen, da sie eben nicht offiziell registriert sind, oft keine Papiere haben und die Regierung ihnen so die Rechte sozusagen nicht zugestehen muss.
Durch Naturkatastrophen, Armut und Hunger seien immer mehr Menschen gezwungen, in die Städte zu kommen, sagt Amnesty weiter. Und dort leben sie dann meistens in Slums, wo ihre Existenz wiederum bedroht ist. Von den Regierungen, die ihre Stadt herausputzen wollen und das Bild der Armut am liebsten unter den Teppich kehren.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 22. September. In der Redaktion waren Wilma Hall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Danach um 19 Uhr hören Sie heute hier auf Radio Bern eine Feature-Sendung über unser Radio. Anlass dafür ist die Verleihung des Kulturpreises des Kantons Bern an Rabe. Diese findet heute Abend um 20 Uhr im Kulturzentrum Progger in Bern statt und ist öffentlich. Wir freuen uns sehr, wenn Sie vorbeikommen. Ich sage Sie Tschüss, bis dann und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.